Für viele unter uns ist das heute ein schwerer Tag. Und doch darf bei Christen nicht der Tod die Macht sein, die uns an diesem Tag bestimmt, sondern Jesus, der Herr, der unter uns sein will, in dessen Namen wir auch diesen Gottesdienst beginnen. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Wir freuen uns, dass heute Frau Weiß und Frau Riekoch miteinander musizieren, und deshalb wollte ich, dass wir auch jetzt beim Eingangsvorspiel schon drauf hören können, Flöte und Orgel, Adagio und Allegro aus der Sonate E-Moll von Karl Philipp Emanuel Bach.
Thank you.
Und nun wollen wir miteinander singen, Brich herein, süßer Schein, selger Ewigkeit, 576. Wir singen alle vier Verse, 576. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du weißt, wie viele unter uns traurig und gebeugt sind an diesem Tag. Und wie schwer es uns oft wird, wenn wir an unserem Leib auch spüren, wie die Schatten des Todes schon in unser Leben hineinfallen. Du kannst uns allein Trost geben, ewigen Trost, Zuversicht, die nicht wankt, und Gewissheit, dass wir bei dir geborgen sind. Und so möchten wir dich jetzt bitten, dass du uns heute Morgen dein Wort auslegst und uns deinen Trost recht groß machst. Nimm von uns alle Gleichgültigkeit weg, alle Oberflächlichkeit, mit der wir oft auch die Zeichen des Todes wegwischen und vergessen wollen. Hilf uns, dass wir bereit sind, wann du uns rufst und wann unsere Stunde kommt. Und so wollen wir dir danken auch für diesen Tag, dass es ein Tag ist im Licht deiner Ewigkeit, ein Tag in deiner Königsherrschaft und dass du uns Leben in Fülle gibst, unbegrenzt, und dass du den Tod entmachtest, auch da, wo er sich oft vor uns in unseren Gedanken und in unseren Ängsten oft so wild gebärdet. Gib uns heute deinen Frieden. Und wir wollen in der Stille dir jetzt all das bringen, was uns bekümmert und belastet. Wir beten in der Stille. Da können wir dir nur danken, dass uns niemand und nichts aus deiner Hand reißen kann. Amen. Wir hören jetzt noch einmal von Frau Weiß und Frau Riekoch ein Musikstück. Es ist das Adagio aus der Sonate E-Dur. von Johann Sebastian Bach. Da vorne hat's viel Platz. Kommen Sie gerade vor. Ich lese aus Offenbarung 7, von Vers 9 bis Vers 17. Es gibt ja Aussagen in der Bibel, in denen eindeutig gesagt ist, dass die, die in Jesus sterben, in der Verbindung des Glaubens mit ihm, jetzt bei Jesus sind, jetzt in der Herrlichkeit sind. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und andere Schriftaussagen. Und auch diese Schau von Johannes zeigt, wie vor uns nur eine dunkle Mauer ist, die wir mit unseren Gedanken und mit unserem Blick nicht durchdringen können. Und doch jetzt die Schar der vollendeten Gemeinde vor dem Thron Gottes steht und ihn anbetet. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte. Aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen und riefen mit großer Stimme, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Dieses Wort vom Lamm meint immer ja, das ist ein Bild für den gekreuzigten Christus mit der Dornenkrone, der das Opfer für die Sünden der Menschen brachte. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier Gestalten und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und einer der Ältesten fing an, und sprach zu mir, wer sind diese, die mit den weißen Kleidern angetan sind? Und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, Mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Dann singen wir das Lied von Philipp Friedrich Hiller, Wir warten dein, o Gottessohn, 123. Wir singen alle vier Verse, 123. Jesaja 43, die Verse 1 bis 5. Immer wieder, wenn man auch, so wie ich, an Sterbebetten steht, dann erlebt man, wie gerade dieses Wort vor der grauenhaften Macht des Todes so stark zu uns redet und auch zu denen, die sterben. Und darum möchte ich heute über diesen Abschnitt zu Ihnen predigen. Jesaja 43, die Verse 1 bis 5. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stadt. Da mein Gott, er hat für Israel die anderen Völker mit ihrer großen Kultur einfach auf der Seite liegen lassen, weil seine Erwählung allein Israel herausgriff. Aber genauso jetzt bei uns, wo die ganze Liebe Gottes uns aufgeschlossen ist. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe, ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Siegfried Kittling hat ein Buch geschrieben, in dem er für Nicht-Theologen Theologisches verhandelt. Das Buch hat den Titel »Du gibst mich nicht dem Tode preis«. Und das handelt sehr gründlich von der Frage des Todes. Aber das Buch ist vielleicht darum so wichtig und packend, weil er darin erzählt, wie ja vor kurzem sein 19-jähriger Sohn Matthias tödlich verunglückt ist. Und er hat in dieses Buch aufgenommen die Worte, die seine Frau und er bei der Trauerversammlung an die vielen jungen Leute gerichtet hat, die da saßen. Und ich will Ihnen das einfach erzählen, weil mich das selber so gepackt hat, wie der Vater dann zu den jungen Leuten sagt, etwas Festes braucht der Mensch. Die Polizei von Bordeaux hat noch den Sturzhelm des Motorradfahrers den Eltern ausgehändigt und er sagt den jungen Leuten, er war so, wie der Prospekt verheißen hat. Absolut sicher. Nur vorne war etwas zerbrochen, wo man durchblickt. Er war intakt, gut gefüttert, bruchens, reißfest. Aber das Leben hat er nicht sichern können. Und er sagte den jungen Leuten, ihr braucht etwas ganz Gewisses, was viel fester ist als der Sturzhelm eines Motorradfahrers. Ihr habt es oft gesagt in euren Nachtgesprächen, so sagt Siegfried Kettling zu den jungen Leuten, dass eure Freundschaft in der Clique so dick hält. Und ihr werdet erleben, wie der Tod alles zerreißt. Etwas Festeres braucht der Mensch, aber es muss fester sein als die Freundschaftsbande eurer Clique. Und sagt, was alles die Welt anbieten kann, kugelfest und wasserfest und hitzefest und feuerfest, das hält im Tod nicht. Es hält nur eins, dass Jesus da ist, der mich trägt und der mich hält. Etwas Festes braucht der Mensch. Und darüber möchte ich jetzt heute Morgen auch zu Ihnen reden. Die Angst lastet schwer auf uns. Das ist mein erster Punkt. Mit dem Tod ist mir das immer wieder so, da wo er in der Familie plötzlich einkehrt oder in der nächsten Umgebung, dass man das wie einen Schock empfindet. Warum? Weil man ja doch mehr oder weniger, auch wir Christenleute, die grausame Gegenwart und Realität des Todes verdrängt. Und wenn er dann plötzlich da ist, selbst wenn man darauf gewartet hat in einem langen Leidenslager, ist es doch so unbegreiflich. Was ist jetzt? Da liegt einer da, mit dem wir gerade noch geredet haben. Sie gehen durch die Straßen der Stadt, die Autos hupen, die Menschen gehen ins Büro oder kaufen ein. Und sie denken, das ist doch eine Scheinwelt des Lebens. weil das irgendwie nicht übereinstimmt mit der grauenhaften Macht des Todes. Und darum sind wir oft auch so trostlos. Was sollen wir denn sagen vor dem Tod? Was kann denn jetzt diese Erfahrung, diese schreckliche, grauenhafte Realität wegdrücken? Wir spüren, dass Worte sowieso nichts bedeuten. Das klingt ja wie verharmlosend. Und oft sind auch die Angehörigen ganz verwundet. Ich erlebe das, wie sie sagen, der Arzt hat das so grob mir gesagt. Der hat es gar nicht grob gesagt, die Sache ist so grob. Und wenn man dann die äußeren Dinge erledigen muss und wenn das nur zu den Ämtern ist, dann sagt man, die sind alle so herzlos mit mir. Die sind nicht herzlos, die sind ausgesucht höflich. Aber wir sind so verwundet. Wir können diese schwere Last nicht fassen und es kann keinen Menschen geben, der das Sterben begreift. Wir werden nie damit fertig. Wenn ein Säugling geboren wird und in seinem Wägelchen liegt, er trägt doch schon, dieses kleine Kind trägt doch schon die Zeichen des Todes an sich. Und es ist ein Leben zum Sterben, man könnte sagen, wie wehmütig, wie schrecklich. Wir haben in den letzten Wochen viel Berliner Mauer gesehen. Berliner Mauer in allen Richtungen und von allen Seiten. Es war ja eine Todesmauer. Wir vergessen das heute so leicht. Eine Mauer, vor der sich die Menschen gefürchtet haben. Eine Grenze, an der geschossen wurde. Wer da durch den Streifen durch wollte, der kam drin um. Diese bellenden Hunde oder diese schießenden Wachposten. Aber die Westberliner haben auf der anderen Seite was ganz Originelles gemacht. Die haben die Mauer bemalt, puppig. Das war ja so ein ganz bunter Klecks. Sie kennen diese verrückten Bilder, die man da an die Mauer hingemalt hat. War das makaber? Vielleicht ist das oft auch so, wie wir dem Tod noch so eine vielleicht spöttische Bemerkung nachrufen können und das auch manchmal so ganz witzig sagen können. Und da gibt's ja Worte, die man an dieser Stelle gar nicht in den Mund nehmen kann, die aber doch so in der Vesperpause und bei lockeren Gesprächen uns dann über die Lippen gehen, wie man das Sterben so salopp sagen kann. Und dann kann man das alles so anmalen und sagen, dann ist das alles nicht mehr so schlimm. Natürlich, da gibt's auch gescheite Bücher, die uns die Angst vor dem Sterben nehmen wollen und die dann sagen, der Tod sei gar nicht so schlimm und das seien vielleicht doch Glücksgefühle und gegen die vielfache Erfahrung, die auch Sie machen können bei dem Sterben Ihrer Angehörigen, wie das Sterben schwer ist, erzählen Sie von ein paar wenigen Erlebnissen, dass offenbar bei der Reanimation Leute Glücksgefühle gehabt hätten und ungern in diese Welt zurückgekommen wären. Diese Menschen haben den Tod noch nicht gespürt, sie waren noch vor der Todesmauer. Dort war sie nur mit allen grellen Farben angemalt. Für mich bleibt der Tod, wie die Bibel sagt, der letzte Feind, der überwunden wird. Weil ich fürs Leben geschaffen bin, ist der Tod in seinem Zerstören des Lebens mir so fremd, so unfassbar, so unerklärlich, so unbegreiflich. Ich werde damit nicht fertig. Er ist eine Todesmauer. Er ist eine Todesmauer. Und der Trost liegt darin, wenn Gott sagt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Wir kennen das, wenn heute Terroristen Geiseln nehmen, wie sie ihre Forderungen stellen. Und aus der Geiselnahme des Todes hat uns allein Jesus Christus frei zu kaufen und zu erlösen. Der Tod hat ein Recht auf uns alle, weil wir alle vor Gott schuldige Menschen sind, die in der Gottesferne verbleiben. Der Tod ist ein Zeichen der gefallenen Welt. Wir sind nicht in Frieden mit Gott. Und wir müssen alle sterben, die Klügsten und die Liebsten und die Nettesten auch, weil wir alle vor Gott Schuldner sind und ins Gericht gehen. Darum ist das so schwer und der Trost liegt nur darin, ich habe dich erlöst. Haben Sie das für Ihr Leben angenommen, dass Jesus Christus Sie freigekauft hat von der Todesmacht? Wirklich. dass der Tod nicht mehr als Rächer kommen braucht, weil sie Vergebung empfangen haben, ihre Schulden gebüßt sind. Der Tod kommt nicht mehr als Zerstörer, als Rächer, als Henker meines Lebens, sondern ich darf heimgehen zu Gott, weil Jesus mich erlöst hat. Das ist der Mittelpunkt des Glaubens. Fürchte dich nicht, darin fußt das. Siegfried Kettling beschreibt das in seinem Buch eindrücklich. In der Nacht um 9:30 Uhr bekamen sie die Nachricht, dass der Sohn Matthias verunglückt sei. So wie das oft geht, wahrscheinlich wussten sie gar nicht, ob er tot oder lebendig ist. Und sie setzten sich einfach in einen Zug, aber sie konnten kein französisches Geld mehr tauschen. Der erste Zugschaffner hat das deutsche Geld beim Nachlösen angenommen. In Frankreich wurde es schon schwieriger. Aber sie haben nicht bedacht, dass sie am Nordbahnhof in Paris ankommen. Und sie müssen zum Hauptbahnhof durch. Nachts. Sie müssen nach Bordeaux. Und da sind an der U-Bahn diese Arme, die die Leute zurückhalten, wo man die Karte einschieben muss. Sie haben keine Karte, sie haben nur fremdes Geld und man kann nicht bezahlen. Und dann stehen sie verzweifelt da. Da zahlt ihnen jemand die Freikarte, ein Beamter kommt. Es gibt auch noch Menschen in der Not. Und dann gehen sie durch und Siegfried Kettling erklärt das den Freunden von der Clique und sagt, so ist das. Wenn ihr da durch wollt, durch diese Todesschranken, dann wollt ihr euer Geld hinlegen und sagen, ich war doch ein braver Mensch, ich war ein guter Mensch und ich habe immer ordentlich gelebt und immer gearbeitet. Ihr könnt nicht durch, die Arme lassen euch nicht durch. Da gibt's nur ein Ticket, das euch durchlässt. Und dieses Ticket kriegt man nur gratis. Das kann man nicht kaufen. Der Durchgang durch den Tod, den kann euch nur die Vergebung Jesu ermöglichen. Und er will euch das schenken, dass ihr ganz frei hindurchgehen könnt, durch das Grauen des Todes. Und da plötzlich hat der Tod seine Macht verloren. Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Aber jetzt noch etwas Zweites. Es sind sehr schwere Wege. Ich möchte das einfach nachschieben, weil Sie sonst sagen müssen, du kennst nicht mein Leiden. Trauernde, auch Christen, die weinen auch. Auch Jahre nach dem Abschied nehmen, weil diese Wunde, wenn sie wirklich ein Verlust der Liebe war, dann heilt das ja nie mehr, solange wir leben. Und wir haben es ja vorhin gehört, dass Gott erst die Tränen abwischt. Auf Erden bringt das keiner hin. Also das sagen wir, es ist sehr, sehr schwer. Und immer wieder auch beim Begleiten am Krankenbett fällt mir auf, wie lang der Weg sein kann. Viele Wochen und Monate, länger als man je gefürchtet hat. Es ist ein weiter Weg oft. So unendlich lang. Und das Sterben ist doch so schwer, auch bei Christen. Ich sage das, weil ich gerade sage, fürchte dich nicht. Aber es ist nicht gemeint, dass alle Leiden weggenommen sind. Überhaupt ist das ein Missverständnis, als ob Christen nicht leiden müssten. Sondern da ist uns verheißen, und so du durch Wasser gehst. Also offenbar kommt das vor, dass wir hindurch müssen, dass die Fluten über unserem Kopf zusammenschlagen. Ich will bei dir sein, dass sich die Ströme nicht sollen ersäufen. Und so du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Das geht Trauernde an, aber auch uns im Blick auf all die Tiefen der Krankheit, die man durchleidet. Und dann verspricht Jesus, dass er uns auf diesem Weg ganz fest hält und nicht loslässt. Das ist ein Geheimnis. Wir verstehen das von außen her nicht. Wir sehen nur die schrecklichen Folgen der Krankheit. Und es geht so, wie ich es Ihnen am Bußtag erzählt habe, genau mit diesen Worten, wie Helmut James Graf von Moltke es 24 Stunden vor der Hinrichtung 1945 in Berlin schrieb. Ich bin so voller Frieden und voller Glück, dass es für dich wie verrückt vorkommen muss, schreibt er seiner Frau. Gott kann diesen inneren Frieden schenken. und kann dort die Herzen ruhig machen, auch wo es äußerlich durch so viel Leiden und Not geht. Es ist eine Zusage, die Jesus hier gibt. Und es ist ganz entscheidend wichtig, dass wir uns auch dann im Sterben nicht klammern an dieses verlöschende Leben, denn wir müssen hindurch. Dieses irdische Leben kann so nicht in die Ewigkeit eingehen. Das ist das Wichtige, was auch wir immer lernen müssen. Wir kommen oft so von der Begeisterung her, wie groß unser Leben ist und wie treu wir Gott dienen. Paulus sagt einmal, dies Verwesliche kann nicht die Unverweslichkeit haben. Dieses Irdische kann nicht das Himmlische tragen. Und in diesem Prozess des Sterbens geht es mir immer so, wenn ich dabei sein muss und es auch immer wieder im langen Leidenslager erfahre, dass Gott unsere ganze menschliche Größe und Würde durchstreicht. Wir sind vor Gott ehrlose, würdelose Leute, Leute mit viel, viel Schuld und Nöten, und das wird immer wieder da uns bewusst. Und dann können wir sagen, ja, aber Herr, jetzt wird gesät das Verwesliche und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Unehre und wird auferstehen in Herrlichkeit, Grüße. Da wird Gott unser Leben von Grund auf verwandeln. Und gerade im Prozess des Sterbens dürfen wir nicht sagen, ach nur noch, und jetzt habe ich nur noch so viel Kraft. Wir sind schon mittendrin, und das doch das ganze Leben lang, dass wir zubereitet werden auf die Herrlichkeit, auf das neue Leben. Und gerade dann, wenn uns Gott das Alte abstreift, den Leib der Erniedrigung, das ist ein Wort, das Paulus gebraucht hat, ein Leib der Erniedrigung mit all seinen Fehlern und Mängeln, mit der Schwachheit und mit der Anfälligkeit, dann freuen wir uns, dass wir auf den neuen Leib zugehen und dass der Herr uns diesen geben wird, wenn wir hindurchgehen durch das Todestuch. Und wir brauchen dann den Tod wirklich als gläubige Christen nicht fürchten. Wir können all die Worte dann uns immer wieder zurufen lassen, dass Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Dann kann ich den Tod akzeptieren und sagen, es geschehe dein Wille. Es kommt aus deiner lieben Hand. Du hast es zugemessen für mich und du weißt, was für mich richtig ist. Du weißt auch die Stunde und den Zeitpunkt. Dein Plan liegt fertig schon und ist bereit. Wir haben gestern den 250. Geburtstag von Philipp Matthäus Hahn gehabt. Dieser große Entdecker, dieses technische Genie. Er starb ja schon mit 50 Jahren und er hat sich ausbedungen, dass es ein weißer Sarg sein musste, nach der Herrnhuter Sitte, nicht Trauer, sondern weiß, Zeichen der Hoffnung, der Herrlichkeit, die vor uns liegt. Da steht in seiner Biografie drin, wie er am Sarg eines seiner Kinder stand. Das ist sicher das Schwerste, was Eltern zugemutet wird. Und er hat dann dort für die Umstehenden den 93. Psalm gebetet. Das war einer der wichtigsten Psalmen für Philipp Matthäus Hahn. Dass das Königreich Christi verborgen jetzt schon in dieser Welt begonnen hat, das große unendliche Königreich Jesu. Und dann las er vor dem Kindersärglein, Herr, dein Thron steht ewig und ist fest. Die Wasserwogen im Meer brausen und sind mächtig. Es gehört hierher, wenn ich durch Wasser durchgehe. Der Herr aber ist noch größer in der Höhe. Das ist der Grund, warum wir dem Tod nicht einmal mehr die Reverenz erweisen wollen. Bei unseren Begräbnissen wollen wir uns nicht mehr respektvoll vor dem Tod verneigen, sondern wir wollen sagen, jetzt ist Jesus da. und auch in den Sterbebetten. Wir wollen nicht all die Spuren des Todes auch in der Trauer so ernst nehmen, sondern wissen, dass diese Königsherrschaft Jesu den Tod zerbrochen hat und dass der Tod keine Gewalt mehr hat für die, die in Christus Jesus sind, sondern sie sind geborgen bei ihm. Jetzt noch etwas Letztes. Gott hat viel mit uns vor. Weil du so wert bist, geachtet in meinen Augen, musst du auch herrlich sein. Das war zuerst für Israel gesprochen, aber noch viel mehr ist dieses Wort, das dort in Jesaja 43 steht, erfüllt durch Jesus, du musst herrlich sein. Jedes Jahr an Ostern hören wir wieder diese Berichte, wie Jesus diesen Grabstein wegwirft vor seinem Grab und heraustritt, wie er unter die ängstlichen Jünger kommt und dann sie aufrichtet und sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Uns fällt auf, dass unter den ersten Christen doch Kult um die Toten gar nicht verbreitet war. Sie haben gar nicht viel Worte gemacht. Es gibt kaum eine Geschichte irgendwo vom Sterben. Es war ihnen gar nicht wichtig. Sie haben so viel mit Jesus, dem Lebendigen, jetzt erlebt. Aber es steht dann auch so klar da, dass Jesus das Ziel hat, dass er uns umwandeln wird in sein Bild hinein. Es wird ein ganz von der Lichtfülle Gottes durchdrungener neuer Leib sein. Neues Leben. Ich darf hindurchgehen zu ihm und dort den Lobgesang anstimmen vor dem Throne Gottes. Wir können mit unseren Begriffen diese neue Schönheit gar nicht fassen, aber es heißt, wir werden ins Bild Christi hinein verwandelt. Das, was der Auferstandene hat, so wie er unter die Jünger trat, ist noch die Gestalt des alten irdischen Leibes Jesu mit den Wundmalen. Und doch trägt er schon den vollendeten neuen Leib. Ich freue mich auf den Tag, wenn wir unseren alten, kranken, schwachen Leib ablegen und der Herr uns einen neuen Leib geben wird. Mit dem Tod ist die Verhüllung des Königreiches Jesu aufgehoben. Und wir dürfen schauen, was wir hier nur im Glauben, in Umrissen ganz schwach erahnen konnten. Wir dürfen ihn, Jesus, sehen, wie er ist. Wenn das so ist, dann müssen wir immer wieder sagen, das passt in unsere Zeit nicht hinein. Wir leben gegenwärtig in Umwälzungen, von denen wir den Eindruck haben, wir können sie kaum in den Ausmaßen fassen, brechen die alten Gegensätze dieser Welt zwischen Ost und West, zwischen den Systemen, Sozialismus und Kapitalismus. Vielleicht geht unsere Welt auf eine Periode zu, wo die Menschen ihre Armeen abschaffen und jeder sich liebt in sozialer Gerechtigkeit. Und dennoch sehne ich mich nach der neuen Welt, nach dem neuen Himmel und nach der neuen Erde Gottes. Ich bin nur Gast auf Erden. Und es macht mir nichts mehr aus, wenn andere zu mir sagen, ich sei weltfremd. Ich will meine Pflicht hier erfüllen. Ich will treu dienen, solange mich Gott hier braucht. Ich will aber die Tage auf der Erde nicht zählen und vor allem nicht im Selbstmitleid sagen, ach, jetzt habe ich nur noch so lange zu leben, so wie es manchmal die Schwerkranken ganz falsch tun. Ich will sagen, Herr, jeder Tag soll das Angeld der kommenden Herrlichkeit sein. Ich will mich heute schon freuen auf das, was du uns schenken willst. In den letzten Tagen hat Gott unseren Bruder Fritz Grünzweig heimgerufen. Er hat uns noch in den Passionstagen drüben im großen Saal gedient und auch oft hier von der Kanzel uns den Sonntagsgottesdienst gehalten. Es war ihm wichtig, dass Christen die Zeichen der Zeit erkennen. Und alle seine Bücher, die er geschrieben hat, bis zu seiner großen Offenbarungsauslegung, war ihm immer wieder wichtig, dass die Gemeinde sich rüstet auf das kommende Königreich Jesu hin. Jetzt möchte ich Sie auch in Ihrer Trauer bitten, dass Sie nicht hängen bleiben an dem, was Sie bekümmert. In der Biografie von Fritz Grünzweig steht das drin, wie er schwer verletzt in Estland lag und die Freunde nicht einmal mehr 5 Pfennige um sein Leben geben.
Und er sagt, ich habe das gar nicht gemerkt, wie schlimm es um mich stand. In dieser Zeit gingen mir nur die schönsten Glaubenslieder durch den Kopf. Und wenn ich auch äußerlich ganz schwach war, ich konnte immer nur singen. Mögst der Herr schenken, dass wir auch so hinübergehen dürfen, vom Glauben zum Schauen, heim zum Herrn. Amen. Nun singen wir vom Lied »Bei dir, Jesu, will ich bleiben«, 279, die drei letzten Verse, 4, 5 und 6. Nun beten. Du, unser Todesüberwinder, Heiland Jesus Christus, es wird uns nicht so leicht, wie wir es gerade gesungen haben, weil wir oft bedrückt sind und auch von Angst geplagt, weil wir belastet sind, auch von all den Zeichen des Todes. Da musst du uns das feste und gewisse Herz geben, lieber Herr. Und nicht nur für unsere Todesstunde wollen wir beten. Das hast du alles schon geordnet und wir dürfen das in deine Hand legen und auch hier sprechen, dein Wille geschehe. Sondern wir wollen für heute bitten, dass wir uns nicht verlieren in den vergänglichen Dingen dieser Welt. Dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Du musst bestimmen, was heute in der Tagesordnung unseres Lebens Vorrang hat und wichtig ist. Herr, bewahre uns davor, dass wir immer wieder uns verlieren, auch in Utopien dieser Welt. Es bleibt eine Welt, die unter dem Gericht des Todes steht. Und die einzige Hoffnung haben wir in dir. Wie gerne wollten wir das auch anderen weitergeben. Gib du uns da Geschick, dass wir es mit unseren Worten vielen sagen können. Und das ist unsere Bitte, dass doch in diesen Tagen viele durch diese enge Pforte hindurchgehen und das Leben heute finden. Das Leben, das du heute schon gibst, das Leben in deiner Königsherrschaft. Und darum bitten wir dich jetzt auch für all die Trauernden und für die Schwerkranken und für die Sterbenden, dass du ihnen begegnest und dein Wort an ihnen bekräftigst, dass sie glauben können und dann fröhlich heimgehen können mit dir. Heim zu dir. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wollen noch einmal Platz nehmen und miteinander singen von dem Lied 121, den dritten Vers, Gloria sei dir gesungen. Dieser Liedvers hat in unserer Gemeinde immer eine besondere Bedeutung, weil als die alte Kirche noch stand, war wenige Tage bevor eine Bombe diese alte Kirche, die unten am Eck war, völlig zerstört wurde, war hier ein Trauergottesdienst für die Söhne von Pfarrer Scheible. Das war mein Vorvorgänger, der hier in der Ludwig-Hofacker-Gemeinde gedient hat. Der Vater war noch bei dem sterbenden Sohn in Russland und kam dann zurück. Und das war das Letzte, was in dieser alten Kirche erklungen ist. Und das ist mir immer so ein schönes Bild, wenn auch die Zerstörung in unserer Welt immer weitergeht. Wir wollen am Lobpreis Gottes, am Rühmen, am Gloria festhalten. Wir singen diesen Vers 3. Jetzt möchte ich nochmals einladen zu den Bibeltagen in der Stiftskirche. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Pastor Johannes Hansen, Leiter des Volksmissionarischen Amtes in Westfalen, spricht Dienstagabend, eigentlich Fortsetzung, wie werde ich mit dem Sterben fertig? Mittwoch, wie werde ich mit dem Leben fertig? Donnerstag, wie werde ich mit mir selber fertig? Jetzt hat's keine Einladezettel mehr. Das ist gut so, dann können Sie es mit dem Mund viel besser machen. Und kommen Sie zu diesen Abenden, weil es auch für uns eine ganz wichtige Hilfe ist, wieder klare Linien zu sehen. Am nächsten Samstag um 18 Uhr haben wir unsere große Adventsfeier hier in der Kirche. Da werden dann die Kerzen brennen an der Seite. Was ganz Wunderschönes, wie wir da die Adventszeit beginnen mit den Chören und das vielerlei geboten mit den Adventsliedern, mit Worten und mit einem Anspiel, weil uns das groß werden soll. Gerade dieser Vorabend ist uns immer wichtiger geworden. Ich möchte Sie dazu auch einladen und freue mich, wenn Sie das auch bei anderen Bekannten machen. Ich glaube, das ist auch immer wieder schön, wenn wir andere einfach mitbringen aus unserer Nachbarschaft. Samstag um 18 Uhr. Sie brauchen den Notizenzettel. Da steht das Übrige dann über unsere Veranstaltungen drin. Das ist jetzt der weiße Zettel mit all den Gottesdiensten bis zum Januar. Nichts steht im, vielleicht steht es doch drin im Notizenzettel, also die Dinge der ersten Sonntage, die sagen wir dann immer noch mal mündlich. Am ersten Advent gehen wir nach dem ersten Gottesdienst noch hier in die Gemeinde an zwei oder drei Plätze. Das heißt nicht wir, sondern ihr geht. Ich muss noch predigen während des zweiten Gottesdienstes. Und wir singen, Sie singen dann und die Posaunen blasen Adventslieder. Hier wohnen so viele Menschen, die ärgern sich immer, dass da so viele Leute parken. Und dann singen wir denen mal ein Adventslied und laden die ein und machen die darauf aufmerksam, dass so schön am Morgen da hinten bei uns im großen Hof, wenn Sie da noch mitgehen können, noch 20 Minuten Zeit haben, tun Sie mal unseren Dienst, die wir hier unten wohnen. Vielen Dank. Ich sage das deshalb schon vorher, damit Sie nicht heimhasten müssen, sondern dass Sie das mit einplanen. Heute Abend trifft sich bei mir die Mannschaft um 19 Uhr und wir verabschieden die Sibylle Johnson, geborene Glöckloch. Ist sie gerade im Gottesdienst oder ist sie noch im Schwarzwald? Ist nicht da. Dann denken wir dran, morgen fliegt sie wieder zurück nach Japan. Sie hat ja hier über 3 Monate ihre sterbende Mutter begleitet. Und wir denken an ihren Dienst, wenn sie aus der Stitzenburgstraße 1 hinausgeht in die Welt. Japan ist ja eine enorme Großmacht. Das ganze Bankenwesen der Welt gehört schon fast so den Japanern. Und wenn man das so in der Technik verfolgt, aber sie haben keine Ewigkeitshoffnung. Und da liegt auf so einem Dienst Segen, wo ein junges Ehepaar Gemeindeaufbau tut. Es sind nur wenige, die an Jesus glauben. Ich bin Ihnen dankbar, wenn Sie mit Ihren Gaben beim Opfer heute diesen Dienst mittragen und auch an diese Missionare betend denken. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.